Vis-à-vis.
Wahrlich ein Mammutprozess, den du da im Auge hattest. Hallo Ulf, Ulf Morling.
Grüß dich, hallo.
Es ging um Freiheitsberaubung, Erpressung, Nötigung, Körperverletzung, Beleidigung und Untreue. Arafat Abou-Chaker sollte über 4 Jahre ins Gefängnis, hatte die Staatsanwaltschaft gefordert. Das Urteil aber 90 Tagessätze wegen Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes. Was hat er also laut Richterspruch nur verbrochen?
Na, es ging um eine Sache, die eigentlich in wenigen Stunden sonst im Amtsgericht Tiergarten verhandelt wird und nicht unbedingt vor einer großen Strafkammer im Landgericht. Es ging um 13 Mitschnitte mit dem Handy von Gesprächen, die Arafat Abou-Chaker geführt hat. Hat er übrigens auch am Ende des Prozesses zugegeben. Unter anderem hatte er auch mit Bushido geredet, hatte das mitgeschnitten. Das wurde auch im Prozess hier vorgeführt. Und das ist die Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes, steht natürlich unter Strafe, weil es illegal war und Bushido zum Beispiel nicht gefragt worden war. Und deswegen muss er jetzt eine Geldstrafe zahlen in Höhe von 81.000 Euro insgesamt.
Also das nach einem Prozess von 114 Tagen, ist das nicht sehr viel, was dabei rausgekommen ist. Welche Geschichte, welche große Geschichte hatte denn Bushido erzählt, den Nebenkläger?
Das Ganze soll ja am 18. Januar 2018 passiert sein. Da soll er zu Arafat Abou-Chaker zitiert worden sein in das Büro des gemeinsamen Labels, wo Bushido auch veröffentlichte. Und Arafat Abou-Chaker hat ihn dann gebeten, in Anführungszeichen, doch wenn er sich schon trennen will von Arafat, als sein Geschäftspartner, dass er dann doch bitte ein paar Millionen zahle und dass die Rechte an seiner Musik auch auf Arafat anteilig übertragen werden. Und Bushido hat das so nicht gewollt, vor allen Dingen nicht die Summen wohl, die Arafat gefordert hat. Er selbst habe wohl bis 2,5 Millionen Euro angeboten, wenn er sich trennt von Arafat. Und dann wurde wohl von Arafat die Tür des Büros abgeschlossen. Er wurde von einem der mitangeklagten Brüder Arafat Abou-Chakas mit einer Plastikflasche attackiert. Arafat hat später einen Stuhl angeblich nach ihm geworfen und er wurde eben nicht hinausgelassen aus dem Büro und das heißt Freiheitsberaubung. Dann gibt es eine gefährliche Körperverletzung wegen der angeklagten Attacken und natürlich sollte er auch erpresst werden, doch bitte Geld zu zahlen und der eben aus einem Vertrag, aus einem Managervertrag gestammt haben sollte und dafür wurden dann auch die Haftstrafe beantragt für Arafat Abou-Chaker von der Oberstaatsanwältin, die die Anklagebehörde vertrat.
Aber all das, was du gerade geschildert hast, war also ausdrücklich die Geschichte, wie sie Bushido erzählt hat. Gab es eine Gegendarstellung der Angeklagten, also vor allem von Arafat Abou-Chaker?
Nein, die 4 Angeklagten, die 4 Abou-Chakers haben geschwiegen im Prozess, haben nichts gesagt und ihre Anwälte haben wacker gekämpft gegen diese Anschuldigungen, die es gab, wo es ja auch zum Beispiel genannt wurde, dass Arafat Abou-Chaker immer als Clan-Chef tituliert wird, dass es um Clan-Kriminalität gehe, ein Begriff, der sehr streitbar ist, weil er eben auch stigmatisierend sein kann, auch dieser Familie gegenüber. Offensichtlich haben die Anwälte Erfolg gehabt, denn am Ende steht ein Freispruch in allen wichtigen Fällen.
Auf die Clan-Kriminalität komme ich gleich nochmal zurück. Im Moment aber kann man sagen, die Verteidigertaktik ist aufgegangen, zu sagen, den Angeklagten Schweigen ist Gold, einfach gar nichts sagen, dann wird auch nichts bewiesen.
Naja, reden ist eben auch mal Silber und es hat eben 25 Prozesstage lang Bushido ausgesagt. Er kam immer mit großem Besteck sozusagen. Er wurde geschützt von vielen LKA-Beamten, Personenschutz, Zeugenschutz, die ihn abschirmten. Es war ja die Zielrichtung auch der Clan-Kriminalität, auch von der Staatsanwaltschaft aus. Man dachte, man fängt da endlich Arafat Abou-Chaker, gegen den wurden ja schon diverse Verfahren geführt. Nie wurde eins rechtskräftig abgeschlossen bis vor kurzem. Dafür gab es dann auch nur eine Geldstrafe. Das ist rechtskräftig geworden. Ansonsten ist er absolut unbelastet. Und dann standen da die LKA-Beamten mit Schutzwesten bekleidet. Sie führten dann spaliert Bushido in den Gerichtssaal und das wurde natürlich gefilmt. Es kam dann in irgendwelchen Zeitungen und das macht natürlich auch Eindruck und hat sich auch ein bisschen Werbung für Bushido gemacht. Und 25 Tage lang saß er dann in diesem riesigen Saal, der immer gefüllt war mit vielen, vielen Journalisten, 20 bis 30, mit 50 bis 60 Zuhörern. Alle wurden kontrolliert, ein Hochsicherheitsprozess. Und Bushido erzählte 25 Tage lang, wie das so in der Rapper-Szene war, die ersten Sachen auf Tonband aufnahmen, wie er dann langsam zu dem ersten Label kam, von dem ihn eben später Arafat Abu Chaka mit ein bisschen Gewalt auch befreit haben soll und wie er dann letztlich Geld verdiente. Und irgendwann fingen eben die Konflikte an, als er sich von Arafat trennen wollte, sagte er. Und dann flossen auch mal Tränen bei ihm. Er zitierte aus seinem Buch, was er geschrieben hatte, und vieles, was er dann im Gericht erzählte, wo er ja unter Wahrheitspflicht stand, war ganz, ganz anders als das, was er im Buch geschrieben hatte. Und da sagte er, das diente halt der Werbung. Ja, da hat man ein gutes Bild gekriegt von Bushido. Man glaubt es wenigstens, aber letztlich hinter die Fassade Bushido gucken, das kann keiner. Es geht letztlich um die Glaubwürdigkeit. Das ist wie in einem anderen Prozess, wo es nur einen Zeugen gibt. Und man kann sich auch nicht nur auf einen Zeugen verlassen. Man muss das irgendwie noch anders rauskriegen, ob es so war, objektive Tatsachen, Spuren, die es geben kann. Und so war es eben auch in diesem Fall.
Wie haben die Richter das denn im Urteil eingeordnet? Ist die Unschuld von Arafat Abu Chaka bewiesen oder ist einfach die Schuld nicht bewiesen?
Die Unschuld bewiesen, das ist schwierig, da müsste man ja theoretisch daneben gestanden haben. Nein, der Richter sagte ganz am Anfang der Urteilsbegründung, auf Vermutungen kann kein Urteil gegründet werden. Und Vermutungen hat die Kammer nach dem, was Bushido ausgesagt hat, seine Frau Anna Maria, die ja auch hier da war. Und das geht halt so nicht, denn man kann davon ausgehen, sagte der Vorsitzende, dass es eine möglicherweise überzogene Darstellung des Geschehenen gewesen sei. Und es fehlten eben objektive Beweise, objektive Tatsachen. Jedenfalls sei da kein Urteil zweifelsfrei darauf zu gründen.
Deshalb also war Freispruch zwingend in fast allen Fällen der Anklage. Ulf Morling, RBB 24, Gerichtsreporter im Vis-à-vis-Gespräch. Kommen wir zur Einordnung des Ganzen, dessen, wie du das beobachtet hast, vielleicht auch subjektiv. Was war das, was da passiert ist in diesen 114 Prozesstagen? War das enttäuschte Männerfreundschaft? War es eine toxische Geschäftsbeziehung, die zu Ende ging? War es Geldgier?
Es gibt ein Album von Bushido, das ist im September 2018 veröffentlicht worden und dort gibt es einen Song, der heißt Mephisto, ein Rap. Und da will er, sagt er selbst, beschreiben, wie eigentlich Arafat Abu Chaka war. Also sie waren nicht Best Buddies, wie das immer in der Öffentlichkeit so schön auch vor den Kameras dargestellt wurde, sondern er war eben Mephisto, er war der Teufel, sagt Bushido. Aber ob das nun so ist, kann man sich fragen. Zum Beispiel gibt es ja eine Generalvollmacht von Bushido, die halt Arafat Abu Chaka gegeben wurde. Ist fraglich, ob das jemand macht, wenn man nicht ein Best Buddy ist. Es gibt andere Sachen, es gibt vertrauliche Geldgeschäfte, es gibt millionenschwere Immobilien, die zusammen erworben wurden, zum Beispiel in Rüdersdorf bei Berlin mit 96 Wohneinheiten, wo der Bürgermeister sich bei beiden herzlich bedankte, dass es da wieder einen Wohnraum gäbe für die Bürger dort. Es gibt die Häuser, das Grundstück in Kleinmachnow von 17.000 Quadratmetern mit drei großen Häusern, wovon Arafat Abu Chaka ein vierstöckiges Wohnhaus mit seiner Familie und der Frau und den fünf Kindern bewohnt, wo auch Bushido mit hinziehen wollte. Inzwischen ist das Haus verkauft.
Eins gibt es offensichtlich nicht, Ulf, nämlich keinen guten Jungen in dieser Beziehung. Er ist guter Junge, so hieß das Label, was die beiden zusammen betreut haben. Der ist nicht in Sicht.
Es gibt keinen guten Jungen in dem Sinne, dass man sich einig ist. Es gibt keinen guten Jungen in dem Sinne, dass man nicht um sein Geld kämpft. Es steht natürlich beiden zu. Aber wer es nun wirklich mit härteren Bandagen führt und wer vielleicht auch nicht die Wahrheit vor Gericht gesprochen hat, das konnte das Gericht so nicht entscheiden. Aber es mutmaßt jedenfalls, dass nicht die ganze Wahrheit ans Licht kam, weswegen eben auch nicht verurteilt wurde.
Und Reizwort Clan-Kriminalität, um darauf zurückzukommen, kann es sein, dass die Staatsanwaltschaft da einfach übereifrig war und deshalb so viel ermittelt hat und deshalb so einen langen Prozess angestrengt hat?
Na, das vermutet die Verteidigung und schon vor Beginn des Prozesses hat mir Olaf Franke, einer der Verteidiger der Abu Chakas, gesagt, er mutmaße, die Staatsanwaltschaft hat sich da etwas vor die Karre spannen lassen von Bushido und eigentlich gehe es nur um das Geld zwischen den beiden, was irgendwie aufgeteilt wird und wo die schmutzige Wäsche dann gewaschen wird, das wurde im Urteil gesagt, dass es nur die Grundlage war, dieser Strafprozess, um den Teppich zu legen, einen weichen Teppich möglichst für Bushido für die Geldforderungen, die in den Zivilrechtsstreitigkeiten letztlich verhandelt werden, wo es um Millionen geht. Und Bushido ist das offensichtlich, wenn es denn so war und er das im Sinn gehabt hätte, dem ist es offensichtlich nicht gut bekommen letztlich, denn im Urteil wurden ja die Abu-Chakas von den wesentlichen Vorwürfen freigesprochen.
Und damit lernen wir aus dem Prozess, dass die Justiz wirklich unabhängig arbeitet, auch wenn viele aus der Abu-Chaka-Familie verschiedenste Verurteilungen schon hinter sich haben. Darauf haben sich die Richter nicht eingelassen. Das war also für sie keine Vorverurteilung.
Nein, das war ein exzellent geführter Prozess aus meiner Sicht. Alle Beweise wurden nachgegangen. Es gab auch durchaus den Willen zu verurteilen, wenn das möglich gewesen wäre, wie es halt jedes Gericht zu tun hat oder halt eben freizusprechen. Es war absolut unbefangen. Manchmal nervte es, wie ausführlich das Gericht die einzelnen Fakten wissen wollte von den einzelnen Rappern, die ja hier als Zeugen auftraten. Aber es hat sich gelohnt, denn die Urteilsbegründung hatte Hand und Fuß. Und letztlich kann man nur froh sein, eine Justiz zu haben, die auch in solchen Fällen, wo schon Stimmung gemacht wird, übrigens auch von der Presse gegen angebliche Vertreter von Clankriminalität, die aber eigentlich nach ihrem Strafregister, den sie haben, relativ unbescholten sind, dann als Clanchefs gehandelt werden. Das geht nicht, sagt auch die Verteidigung oft. Und es hat sich letztlich bewiesen, dass die Verteidigung recht hatte und dass es niemandem zusteht, jemanden als Clankriminellen zu bezeichnen, der einfach so einer nicht ist. Denn im Rechtsstaat hat es immer noch das Gericht zu entscheiden, was jemand ist, ob er kriminell ist oder nicht.
Danke für deine Einordnung, Einschätzung und Erzählung. Das war rbb24 Gerichtsreporter Ulf Morling nach dem Ende des Mammutprozesses Bushido gegen Abu Chaka. Danke dir, Ulf.
Gern geschehen.
rbb24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.